Es gibt kein Interesse an einer friedlichen Lösung derzeit. So urteilt Verteidigungsminister Pistorius, SPD, über Russland. Und das sagte er heute Morgen bei seiner Ankunft in Kiew. Einige seiner Parteigenossen, die wollen dagegen wieder ins Gespräch kommen mit Russland und fordern eine Kehrtwende in der Sicherheitspolitik. Festgeschrieben in einem Manifest, gerade mal 2 Wochen vor dem SPD-Parteitag und dem NATO-Gipfel. War es das nun mit der Zeitenwende von Kanzler Scholz für die Sozialdemokratie? Manifest von SPD-Politikern, überfällige Debatte oder Zündstoff für die Koalition? Unser Thema jetzt.
Phoenix-Runde.
Schönen guten Abend aus Berlin, das sind meine Gäste. Ich begrüße Jürgen zu Heide. Er ist freier Journalist, Moderator unter anderem beim Deutschlandfunk. Er ist kein SPD-Mitglied, aber Erstunterzeichner dieses Manifestes. Mona Jäger ist bei uns, politische Korrespondentin im Berliner Büro der Frankfurter Allgemeinen Zeitung mit dem Schwerpunkt SPD. Sabine Rennefanz, Autorin und Kolumnistin unter anderem für den Spiegel und den Tagesspiegel. Albrecht von Lucke, Politikwissenschaftler und Redakteur für die Blätter für deutsche und internationale Politik. Herr zu Heide, Sie sind nicht SPD-Mitglied, Sie sind unabhängiger Journalist. Ihr Name steht unter diesem Manifest als Erstunterzeichner. Warum?
Ich habe das zugeschickt bekommen von Menschen, die ich gut kenne, kann ich auch sagen. Norbert Walter-Borjans, den ich aus alten Düsseldorfer Zusammenhängen gut kenne. Und da ich seit einiger Zeit Bauchschmerzen mit dem öffentlichen Diskurs habe, habe ich mir das durchgelesen. Ich habe es nicht auswendig gelernt. Ich weiß auch nicht, ob ich jeden Satz unterschreiben würde. Ich wurde gerade schon gefragt, welche Sätze von mir sind. Keine. Die Unterschrift ist von mir und stehe ich auch zu. Ich habe das unterschrieben. Das ist wahrscheinlich die nächste Frage. Entschuldigung, wenn ich die jetzt vorwegnehme, weil ich glaube, dass der Meinungskorridor in Deutschland etwas erweitert werden muss. Und ich habe doch die große Sorge, dass die Debatte im Moment sehr und zu verengt geführt wird. Und das ist für mich ein Debattenbeitrag.
Also die Debatte konkret um die Unterstützung für die Ukraine?
Nicht um die Ukraine. Das ist ein Punkt. Ich weiß auch gar nicht, ich habe das nochmal nachgelesen, weil einige kritisieren, das käme da nicht vor. Ich glaube, die Ukraine steht nicht in dem Sinne im Vordergrund, dass es jetzt um den Ukraine-Konflikt geht, sondern es geht darum, was passiert eigentlich, wenn dieser Konflikt hoffentlich eher schneller als weniger schnell beendet wird. Und das ist die Perspektive, die ich in diesem Manifest sehe. Und da gibt es viele Fragen zu beantworten. Die werden wir sicher diskutieren.
Okay, Herr von Lucke, können Sie diese Motivation nachvollziehen, den Meinungskorridor zu erweitern?
Ich habe es ja gehört, das Argument kann ich grundsätzlich nachvollziehen. Ich höre es. Ich finde es bloß bei diesem Beitrag völlig fehl am Platz. Und ich bin über die Lektüre einigermaßen erstaunt, lieber Herr zu Heide, weil natürlich ist dieser Beitrag mehr als ein Meinungsbeitrag zur gegebenen Zeit, zu einer Zeit. Und es ist weit mehr als ein irgendwie gearteter, grundsätzlich bloß friedenspolitischer Aufschlag, der nicht ganz konkret auf die Ukraine zielen würde. Das zielt absolut ins Mark und es zielt auch explizit, und das weiß man ja eigentlich, wenn man die Äußerungen der entscheidenden, gegenwärtig entscheidenden SPD-Politiker kennt, dann weiß man, gegen wen das gerichtet ist. Ich zitiere nur die 2 entscheidenden Sätze. Von einer Rückkehr zu einer stabilen Friedens- und Sicherheitsordnung in Europa sind wir weit entfernt. Jetzt würde man sich doch vorstellen, weil Wladimir Putin einen massiven Vernichtungskrieg, der bricht mit allem, was die europäische Sicherheitsordnung ist, vom Zaune gebrochen hat. So denken wir ja beide. Herr zu Heide, der Satz geht aber wie folgt weiter. Im Gegenteil. In Deutschland und in den meisten europäischen Staaten haben sich Kräfte durchgesetzt, die die Zukunft vor allem in einer militärischen Konfrontationsstrategie und Hunderten von Milliarden Euro für Aufrüstung suchen. Frieden und Sicherheit seien nicht mehr mit Russland zu erreichen, sondern müsse gegen Russland erzwungen werden. Das ist eine explizite Kampfansage gegen den Vorsitzenden der SPD. Lars Klingbeil hat nämlich genau diesen Satz gesagt in Ausformulierung dessen, was er unter Zeitenwende im Jahre 2022 verstanden hat. Und wer sich ein bisschen mit der SPD-Politik beschäftigt hat, der sieht, dass hier Stimmen, in erster Linie die von Rolf Mützenich, aber Ralf Stegner, der seit kurzem Außenpolitiker ist, sich plötzlich, weil sie nicht die hinreichende tatsächlich Wertschätzung in der Partei ersichtlich gefunden haben, plötzlich in absoluter Konfrontationsstellung zu dem begeben, was Pistorius und Klingbeil als den neuen Kurs eingeschlagen haben. Und es hat eine enorme Dimension, 10 Tage vor einem Parteitag der SPD, bei dem es natürlich um die Grundsatzfrage geht, auch nach diesem Aufschlag, inwieweit ist die SPD willens, eine neue Politik mitzumachen, die auch durchaus bricht mit dem, was sie früher glaubte, erreichen zu können, weil ein völlig neuer Zustand durch einen Wladimir Putin im Raum ist, der imperialistische, revisionistische Politik macht. Das ist die Grundfrage.
Okay, wir müssen erstmal sortieren. Genau. Sie haben jetzt schon so viele Punkte genannt und ich würde dann natürlich gerne hier die beiden Damen auch noch mal mit in die Diskussion nehmen. Frau Jäger, welche Auswirkungen hat dieses Manifest und auch vor allem die Diskussion, die jetzt entstanden ist? Es ist ja wirklich eine große Aufregung darüber. Welche Auswirkungen hat das auch auf die schwarz-rote Koalition? Also kann sich der Bundeskanzler jetzt noch auf die SPD verlassen? Wird darüber jetzt schon diskutiert?
Ja. Also erstmal ist das ein starkes Stück, diese vier Seiten, die das im Grunde sind, die nur so strotzen. Herr Lucke hat ein paar Sätze vorgelesen. Man könnte locker noch 3 Minuten weiter zitieren. Sätze an Sätze, die wirklich Unterstellungen, historische Fehlableitungen meiner Meinung nach sind. Also da steckt wirklich eine ganze Menge drin, was den SPD-Vorsitzenden Lars Klingbeil, der eben diese im Grunde historische Wende 2023 der Partei verordnet hat, entgegenstehen. Ein Frontalangriff ist das gegen den Parteivorsitzenden. Er hat sich schon geäußert dazu. Er versucht, so eine Balanceposition zu finden. Das hängt mit dem Parteitag zusammen. Da will er wiedergewählt werden. Er sagt, Debattenbeitrag ist in Ordnung, aber ich teile das nicht. Das ist auch eine Balanceposition, die er natürlich gegenüber Friedrich Merz verkaufen muss. Merz und Klingbeil, das ist das entscheidende Duo in dieser schwarz-roten Koalition. Daran steht und fällt es. Und das, nach dem, was ich gehört habe, ist, die Union hat entschieden, wir nehmen das noch nicht mal wahr, wir ignorieren es noch nicht mal. Und Lars Klingbeil versichert uns, die Regierungsarbeit bleibt so wie bisher, keine Kehrtwende. Das sind die Worte von Lars Klingbeil in der Ukraine-Politik. Darauf wird Merz jetzt hoffen müssen, dass das auch tatsächlich so der Fall ist.
Die SPD hat dem Koalitionsvertrag ja in einem Mitglieder Entscheid ja zugestimmt und da ging es ja, war ja das eigentlich auch festgeschrieben, diese Art der Sicherheitspolitik, jetzt aber eben wie gesagt 14 Tage vor dem Parteitag, Frau Rennefanz, also ist das und auch vor dem NATO-Gipfel, denken Sie, das wird bis dahin wirklich Wellen schlagen oder ist das jetzt eine Momentaufregung und dann wird sich alles wieder beruhigen?
Nee, ich glaube schon, dass es Wellen schlagen wird, auch auf dem Parteitag, weil das ist ja schon auch eine Debatte, so scheint es mir zumindest, die in der SPD auch gärt. Und diese, also Klaas Klingbeil hat ja die Macht sehr stark auf sich fokussiert und da gibt es wahrscheinlich verschiedene inhaltliche und womöglich auch machtpolitische Fragen, die da geklärt sind. Und die Ukraine-Frage, die Frage, wie man mit dem Krieg umgeht, das ist ja eine Frage, die sehr stark auch in der Bevölkerung debattiert wird und wo es auch unterschiedliche Positionen gibt. Und wo ich finde, also mir ist es fast schon ein bisschen zu martialisch, Kampfaufruf, Frontalangriff. Die SPD sollte diese breite Debatte auch führen können, auch wenn ich jetzt an diesem Manifest auch etliches zu kritisieren habe. Aber ich finde es schon legitim, dass so eine Partei, die einen Anspruch hat wie die SPD, da auch eine breitere Meinungsbreite
darstellt. Aber dann nochmal zu Heide. Was ist das Ziel dieses Manifests? Warum jetzt? Wer hat es überhaupt geschrieben? Und was mit welchem Ziel?
Ich kann mich da nur wiederholen, den Meinungskorridor zu erweitern.
Vorher diskutiert. Man hat doch auch irgendwie die SPD, man ist ja nicht so, als hätte man vorher nie darüber diskutiert.
Ja, aber mit welchem Ergebnis? Mit dem Ergebnis, dass wir da stehen, wo wir heute stehen. Wir stehen in einer Situation, wo tagtäglich junge Menschen oder andere sterben. Das ist eine Situation, die mich an Verdun erinnert. Mein Großvater hat auf der deutschen Seite gekämpft, der Großvater meiner Frau auf der französischen Seite. Zum Glück sind sie beide zurückgekommen. Sie gehörten aber zu den wenigen. So etwas Ähnliches erlebe ich gerade in der Ukraine. Und das macht was, nicht nur mit mir, sondern offensichtlich auch mit vielen anderen Menschen, egal mit wem ich rede. Und da muss man doch nach Situationen suchen. Wie kommen wir aus der Situation raus? Wir haben doch, was haben wir? 3 Möglichkeiten. Wir können mehr Waffen liefern, als wir das bisher getan haben. Ist eine der Varianten in der Hoffnung, dass die Ukrainer Herrn Putin zurückdrängen können, möglicherweise.
Darauf hat sich die schwarz-rote Koalition noch erstmal geeinigt.
Ja, aber immer noch mit angezogener Handbremse. Und das hat ja möglicherweise auch strategische Gründe. Ich bin kein Militärexperte, aber jedenfalls hat das Gründe. Wir können sagen, wir lassen die Ukraine fallen, sagt keiner, sagt auch keiner in diesem Papier. Denn hier steht, der russische Krieg gegen die Ukraine ist der Ursprung des Ganzen. Und damit verbunden, natürlich ist es ein Kriegsverbrecher und all die Attribute, die Sie da gerne zuordnen wollen. Und die entscheidende Frage ist doch, kommen wir möglicherweise schnell oder weniger schnell zu einem Punkt, wo wir überhaupt erst über dieses Manifest diskutieren können, weil davor müssen die Waffen schweigen. Ich kann Ihnen nicht sagen, wann sie schweigen. Herr von Lucke kann das nicht und keiner in unserer Runde bei aller geschätzten Sympathie für Sie wird uns sagen können, mit welcher Methode wir...
Das Problem ist halt nur so ein bisschen, dass es ja gerade gescheiterte Verhandlungen gab. Also dass Putin eben, also es wurde ja versucht, also, dass es eben, dass Putin aber kein Interesse offenbar hat.
Jetzt noch nicht.
Naja, Herr Heidrich, wissen Sie, dass wenn das der Text mit Goodwill unsererseits oder vieler anderer vor einem Jahr gekommen wäre, als tatsächlich die Haltung, oder auch vor zwei Jahren, als die Haltung noch eine stärker andere war, als man des Glaubens war, man muss in besonders starker und ich meine sogar zu schwacher Unterstützung der Ukraine vor allem die Verteidigungsfähigkeit stärken und nicht primär Gesprächsbereitschaft signalisieren. Da hätte man ja darüber reden können, dass so ein Text ein Stück weit nicht zur Unzeit kommt. Wenn wir aber wie seit den letzten Wochen Vertrags- und Gesprächsangebote jeder Art seitens der Vereinigten Staaten, eines Zelenskys, den gewissermaßen Herr Trump erniedrigterweise vor Putin regelrecht platziert hat, mit dem Eingeständnis, ich bin zu allen Gesprächen bereit. Wenn all das passiert und wir nur erleben, dass Putin zynisch lächelt und sagt, ich führe den Krieg völlig ungeachtet weiter, dann kommt dieses Aufbegehren und wie haben Sie gesagt, der Wunsch zur Erweiterung der Diskursebene, dann kommt das absolut dergestalt zur Unzeit, weil es diese ganzen Gesprächsangebote gibt. Sie sind alle im Raum. Und insofern ist das tatsächlich eine Realitätsverweigerung der Gestalt, als es weitergeht. Es ist übrigens auch nicht so, man muss den entscheidenden Punkt schon machen dürfen. Erstens ist ein Manifest mehr als ein Meinungsbeitrag, muss man klar zu sagen. Wenn das Ding als Manifest überschrieben ist, dann sollte man sich überlegen, was man hier manifestieren will. Es ist eine sehr grundsätzliche Sache. Und der zweite, ich will das mal ganz wichtig, es ist nicht so, dass dieser Text generell sagen würde, wie Sie es suggerieren, der Krieg Russlands gegen die Ukraine wäre der Ursprung von allem. Ganz im Gegenteil. Dieser Text ist ein Text, der relativierenderweise sagt, es gibt ganz, ganz andere Ursachen. Es wird beispielsweise der Kosovo-Krieg in eine Traditionslinie gestellt, wo also auch schon der Westen in langer Tradition das Völkerrecht gebrochen habe. Allein das ist eine Argumentation, die so an der Unterschiedlichkeit des Kosovo-Krieges vorbeigeht, der eine Verteidigung von Menschenrechten war. Ich weiß, Völkerrechtskrieg, es war ein großer Diskurs, den wir ja alle geführt haben. Aber etwas völlig anderes als die Eroberungsabsicht Wladimir Putins, eines anderen Staates, eines Überfallkrieges gegen die Ukraine, was die eine völlig Frage neue Dimension darstellt. Allein das ist die Nivellierung und die, das übrigens Letzter wichtigster Punkt. Diese ganzen Argumente sind übrigens seitens des BSW und anderer Parteien längst zu hören. Deswegen sagt Frau Wagenknecht mit Begeisterung, all das ist richtig, kommt zu uns.
Das wäre meine Frage auch, Frau Jäger. Ist das, die AfD hat auch, der außenpolitische Sprecher Frohnmeier hat gesagt, ja wunderbar, endlich hat die SPD es verstanden, jetzt nehmen die meine Argumente auf. Also dieses BSW, davon kennen wir auch die Argumente. Also weiß die... Oder wie erklären Sie sich das, dass die SPD da oder einige in der SPD, ist ja nicht die SPD, sondern es sind 5 Bundestagsabgeordnete und andere, die ja aber nun eine Debatte anstoßen wollen, wo sie wissen, dass sie vielleicht von Seiten Applaus bekommen, den sie gar nicht wollen?
Ja gut, da würde ich den Autoren zugestehen, man darf nicht nur Dinge formulieren und aufschreiben und davon abhängig machen, wer einem applaudiert. Also das fände ich gefährlich, das würde ich auch niemandem vorwerfen. Ich finde auch, man kann ja die Frage stellen, was wäre denn besser, wenn die Mützenichs und Stegners dieser Welt jetzt im BSW Mitglied wären. Also die SPD ist eine Volkspartei, sie versteht sich so und das ist ja ein Begriff, der weniger mit Wahlergebnissen zusammenhängt, da wird es kritisch bei der SPD, sondern mit dem Selbstverständnis. Und da würde ich auch sagen, die CDU hat eine ähnliche Debatte, was fällt alles in den Meinungskorridor rein. Anke Rehlinger hat das gestern, finde ich, schön zusammengefasst. Sie hat gesagt, also wir werden breit diskutieren, aber die Realpolitik wird dann zu einem Ergebnis kommen. Naja, so ist es dann halt in einer Volkspartei. Insofern... Die Argumente, die in dem Manifest vorkommen, sind ja auch bekannt. Das spricht auch so ein bisschen gegen das Argument, um ehrlich zu sein, hier sagt endlich mal einer was. Rolf Mützenich hat sich schon vor vielen Monaten gegen die Stationierung von US-Mittelstreckenraketen in Deutschland ausgesprochen. Das ist kein neuer Punkt. Das Neue an dem Teil ist wirklich, wie es durchargumentiert ist und als Breitseite gegen die Parteiführung an einem kritischen Punkt formuliert ist. Es ist ja nicht so, als hätten diese Argumente keinen Raum in der SPD. Ich finde auch, dass zum Beispiel die Debatte über die Mittelstreckenraketen unzulänglich geführt wurde. Olaf Scholz hat das am Rande eines NATO-Gipfels so hoppla hopp erwähnt und es gab keine Bundestagsdebatte. Irgendwann an einem Freitag um 21:30 abends hat die Linkspartei das Thema auf die Tagesordnung gesetzt. Das ist unwürdig. Das ist so nicht in Ordnung, auch gegenüber den Bürgern.
Ja, und man muss ja sagen, also dass sowohl BSW als auch AfD bekommen gerade wegen dieser Haltung ja auch viel Zustimmung, auch gerade in Ostdeutschland, Frau Rennefanz. Ist das ein Punkt, wo man sagt, ja, da hat die SPD tatsächlich was versäumt und versucht sie jetzt Wähler zurückzugewinnen? Oder ist es wirklich die Haltung der Unterzeichner? Also wie erklären Sie das?
Ich weiß nicht, ob das jetzt auf irgendeine Weise auf Ostdeutschland zielt. Also wenn man sich mal die Unterzeichner anschaut, dann fällt ja auf, dass da erstaunlich wenige Ostdeutsche dabei sind. Also ich habe Maya Waldstein aus Cottbus gesehen, die da unterschrieben hat. Sie nennt seinen idealistischen Text. Also fand ich auch interessant. Es gibt ja diese Diskussion auch, also wenn da zum Beispiel Herr Woidke unterschrieben hätte, der Brandenburger Ministerpräsident, der sich auch gegen die Stationierung der Mittelstreckenwaffen ausgesprochen hat und für mehr diplomatischen Einsatz. Ich sehe wirklich ein bisschen, also ich finde, es gibt durchaus Punkte, die mehr diskutiert werden müssen. Diese Prozentzahlen, mit denen irgendwie umhergeworfen wird, was die Militärausgaben angeht, das ist irgendwie wirklich eine Diskussion wert. Also 5%, das sind 225 Milliarden im Jahr. Das ist fast die Hälfte des Bundeshaushalts.
Wovon 1,5% ja für Infrastruktur genutzt
werden. Das steht gar nicht im Manifest drin, wenn ich das einmal sagen darf. Es gibt keine Begründung in dem Manifest, warum diese Zahlen nicht gut sein oder nicht realistisch.
Gibt es eine Begründung, warum die gut sind?
Also erstmal, wir gehen ja von dem Text aus. Da steht drin, sie seien irrational. Jetzt könnte man argumentieren, sie sind eine Überforderung für den deutschen Haushalt. Sie stehen in keinem Verhältnis. Das findet aber nicht statt und das entlarvt das auch an der Stelle. Aber das ist ein ideologisches Argument.
Entschuldigung, Frau Kollegin, diese Zahlen, die 5%, da fühle ich mich jetzt wohler, weil ich Ökonom bin. Die 5% kommen zustande, weil Herr Rütte glaubt, damit Herrn Trump beim Gipfel ruhigstellen zu können. Der kriegt die 5 groß aufgeschrieben, so hingelegt, dass da nichts anderes auf dem Blatt ist und dann kann er einen Haken dran machen. Seht ihr, ich habe diese 5 durchgesetzt. Fragen Sie doch mal CDU-Leute, auch Militärexperten, ob die glauben, dass wir die 5, jetzt ziehen wir die 1,5% ab, weil wir die Brücken sowieso sanieren müssen. Ich bin heute noch von Rostock hier nach Berlin gefahren, hatte eine Videokonferenz unterwegs, darf ich gar nicht sagen, das ist wahrscheinlich verboten. Jedenfalls ging ständig das Internet aus. Diese Bundesrepublik ist,
die braucht Investitionen,
die braucht Investitionen. Also diese 1,5% haben wir geschickt da drauf gepackt. Aber alleine die 3,5%, da nehme ich jetzt Ihre Zahlen auf, sind so gigantisch, dass ich sage, ich habe große Mühe, mir das vorzustellen. Und ein weiteres Argument führt zu einer anderen Überlegung. Wo haben wir denn in Deutschland bisher debattiert, und da steht übrigens in dem Papier drin, dass wir es machen müssen, was brauchen wir eigentlich? Brauchen wir F-16, die zwischen 60 und 80 Millionen Euro kosten? Brauchen wir Leo 2A8, die 25 Millionen pro Stück kosten? Brauchen wir vielleicht, ich habe gerade gelesen im Tagesspiegel bei den Kollegen, dass wir einen Iron Dome in Berlin anschaffen wollen, mindestens darüber nachgedacht wird. Ich finde diese strategische Debatte, was brauchen wir, das ist die Debatte,
aber
die neben den Mittel...
geführt.
Ich finde, die wird viel zu wenig geführt.
Aber es gibt jetzt eine neue Bundesregierung, die doch jetzt die Schuldenbremse für den Verteidigungsetat ab einer bestimmten Höhe aufgehoben hat. Also dann darum geht es dann doch genau.
Frau Kollegin, wir haben jetzt sozusagen den Geldsack haben wir hingelegt über Schulden, aber wir haben nicht debattiert, was brauchen wir eigentlich. Und für mich geht die Reihenfolge andersrum. Wir müssen eine sicherheitspolitische Debatte führen, was übrigens in dem Papier drin steht. Unter anderem deshalb habe ich es unterschrieben. Da steht nicht Kehrtwende, da steht drin, wir brauchen eine abschreckungsfähige Bundeswehr, die wir aktuell nicht haben.
Ja, aber das ist doch jetzt besonders ironisch. Ich finde das ja richtig. Es beißt sich an einem Punkt und ich komme ja drauf. Die Katze derartig in den Schwanz, also um es mal auf den Punkt zu bringen. Ich gebe Ihnen recht. Die Debatte, wie man Wehrfähigkeit, ob wir es Kriegstüchtigkeit nennen wollen oder Verteidigungsfähigkeit ist letztlich richtig. Jetzt auch, um es mal deutlich zu sagen, Sie bringen hier den Verteidigungsfähigkeitsbegriff. Und bei Pistorius war natürlich Kriegstüchtigkeit auch immer im Sinne von Verteidigungsfähigkeit gemeint. Wie machen wir das? Diese Debatte wird natürlich geführt werden müssen in stärkerem Maße, wie auch beispielsweise die Frage entscheidend sein wird, wie koordinieren die Europäer ihre Waffensysteme, etc. pp. Das ändert aber an der einen schlichten Tatsache nichts. Und deswegen sage ich,
wir brauchen mehr.
Eben. Kommt doch der eigentliche Witz. Na, Sie haben es doch gerade selber, also ich finde das schon erstaunlich widersprüchlich. Sie ziehen sich gerade an der Zahl hoch.
Ja.
Und der Hauptbezug dieses ganzen Textes, und das macht seine ganze absurde ahistorische Dimension aus, dieser Text ist geschrieben mit Blick auf die 50 Jahre des KSZE-Gipfels, der am 1. August dieses Jahres sich jährt zum 50. Mal. Das ist ein reiner Text, der denkt, wir wollen Sicherheit und Zusammenarbeit wieder wie in den 70er Jahren denken. Was war in den 70er Jahren? In den 70er Jahren hatten wir es mit einer Status-Quo-Macht Sowjetunion zu tun, die ersichtlich nicht mehr expansiv war, die unter Brezhnev Mühe genug hatte, ihren eigenen Korridor festzuhalten mit allen möglichen Interventionen, Hochrüstung betrieb, wechselnd, Gleichgewicht des Schreckens, die aber dazu führte, dass Verhandlungen geführt werden konnten und es eben nicht ein revisionistischer, imperialistischer Krieg eines Wladimir Putins war. Und ein zweites kommt hinzu. Das ist der erste Unterschied. Was war die Verteidigungsausgaben der Bundesrepublik, lieber Herr Zuhaide?
4% oder 4,5%.
Danke. Ja, so, das heißt faktisch, es ist das Argument derer, die jetzt sagen, ja, Sie haben es doch gerade selber viel zu hoch gezogen. Damals hat Willy Brandt, den jetzt diese Menschen ständig in Stellung bringen. Willy Brandt würde sich im Grabe umsehen, sag ich mal. Willy Brandt hat damals immer eines gesagt, um es ganz klar zu sagen, hat immer eines ganz genau gewusst. Wir dürfen die Ostpolitik, den Wunsch zur Verständigung mit der Sowjetunion als seiner großen historischen Leistung, wir dürfen es nie denken ohne eine weitere Versicherung im westlichen Bündnis. Es muss immer Abschreckung und die ausgestreckte Hand zusammenspielen. Und deswegen, das ist aber hier nicht der Fall, um es klar zu sagen. Das findet hier gerade nicht statt. Das heißt, diese Verkennung der Lage, dass eine Stärke nur bei einer Stärke des westlichen Bündnisses so etwas möglich ist wie Ausgleich, ist doch genau das, was die Pistorius und Klingbeils gerade wollen. Ich gebe einen Punkt zu, und das ist die Schwäche. Sie haben es in der Partei bisher nicht durchgesetzt, auch argumentativ nicht. Das ist das Problem. Und deswegen kriegt Klingbeil jetzt die Quittung. Aber es ist natürlich das eigentliche Ansehen und da sind die weit näher bei Willy Brandt als dieses Papier.
Aber wie soll denn jetzt die SPD darauf reagieren, Frau Jäger? Was wäre jetzt wichtig? Boris Pistorius spricht von Realitätsverweigerung. Klingbeil muss sich auf diesem Parteitag zur Wahl stellen. Also was ist jetzt ein richtiger Umgang damit?
Was der richtige Umgang ist, muss man sehen, was auf jeden Fall passieren wird. Es wird auf, die SPD ist eine debattenstarke Partei. Das heißt, es wird auf dem Parteitag entweder in der normalen Debatte, vielleicht gibt es auch einen Antrag dazu, wird das auf jeden Fall diskutiert werden. Ein Parteitag ist strukturell linker als die SPD-Mitgliedschaft, die Delegierten. Das heißt, ich gehe auch davon aus, da wird es hoch hergehen. Lars Klingbeil muss eh mit einem mäßigen bis schlechten Ergebnis rechnen, einfach weil er gerade nicht so gut gelitten ist bei vielen in der Partei. Zu viel Macht hat er auf sich vereinbart. Und jetzt gibt es einen inhaltlichen Punkt, an dem man diese Kritik an ihm als Person, das ist ja auch ein bisschen schwammig, jetzt kann man es an einem inhaltlichen Punkt richtig festmachen.
Ist das auch nochmal so eine Abrechnung mit Olaf Scholz?
Das würde ich nicht unbedingt sagen. Also die
als der Zeitenwende.
Ja, es gab ja den Friedenswahlkampf. Also insofern, das würde ich nicht. Erstens, Olaf Scholz spielt in der Partei keine Rolle mehr. Das muss man wirklich so sagen. Wenn er einen freundlichen Applaus bekommt beim Parteitag, kann er sich freuen. Er hat sich auch komplett zurückgezogen. Ich glaube, er hat da in seine neue Rolle, Nicht-Rolle gefunden. Nein, Olaf Scholz hat ja eher einen zögerlichen Kurs, ich glaube, Sie hatten es ja zu Anfang gesagt, geführt. Das heißt, Olaf Scholz hat ja sehr klar sogar kommuniziert, entgegen seiner üblichen Art, dass er gesagt hat, wir unterstützen die Ukraine mit was wir können, aber die rote Linie ist für uns, wir werden nie in irgendeiner Form Teil dieses Krieges werden. Ich werde nie Taurus liefern. Ich äußere mich da ganz klar zu und ihr wisst, woran ihr mit mir seid.
Und ist, das war das ein Punkt, wo die SPD dann einfach stiller war, Herr Zuhaide, weil man klar war, man war in dieser Regierungsverantwortung mit dem Kanzler, anders als jetzt?
Ich kann da gar nicht die Unterschiede erkennen. Ich will auch noch mal zu den Zahlen. Sorry, dass ich da noch mal drauf eingehe, Herr Professor. Wir geben in Europa geben wir aktuell heute 400 Milliarden für Rüstung aus, wenn ich die Briten hinzuzähle. 400 Milliarden. Herr Putin gibt 125 Milliarden aus pro Jahr. Selbst wenn ich Kaufkraftparitäten berücksichtige, die das vielleicht nicht hundertprozentig eins zu eins widerspiegeln, ist das ein Mehrfaches dessen, was Herr Putin kann. Putin ist ein Land von der wirtschaftlichen Stärke von Italien. Helmut Schmidt sagte immer, Obervolta mit Atomwaffen. So, warum kriege ich nicht, und jetzt kommt wieder der Ökonom durch, warum bekomme ich für die 400 Milliarden, die wir im Moment ausgeben, nicht die Sicherheit, die ich bezahle?
Das ist, wissen wir alle, da haben Sie ja völlig recht, aber ersichtlich kriegen wir sie gegenwärtig nicht. Und das ist das Hauptproblem.
Ja, aber wir haben noch mehr Geld.
Wir haben ersichtlich, ersichtlich wird man, wir haben die Äußerung unserer Militärs, und ich nehme die ziemlich ernst, der Generalinspekteur des Heeres sagt seit 2 Jahren, wir sind ziemlich blank. Herr Wüstner sagt es noch dramatisch. Es ist recht einfach. Wir haben uns, das werden Sie doch alle bestätigen, und übrigens davon strotzt auch dieses Papier, wir haben uns 80 Jahre lang mit der Situation angefreundet, dass wir sowohl Ja. Einen Friedenszustand in Europa haben und ein zweites, einen durch die USA permanent geschützten Friedenszustand.
Den es nicht mehr geben
wird. Der hat dazu geführt, dass diese Bundeswehr Investitionen dann ist doch gut. Das heißt, wir haben einen ungeheuren Nachrüstungsbedarf.
Ersichtlich. Darum haben wir die 500
Geld.
Milliarden.
Ja, da sind wir doch einer Meinung. Das kostet aber dummerweise Geld.
Ja, da steht doch nicht das Gegenteil hier drin. Und übrigens, die 3,5 werden ja nicht prinzipiell bestritten, sondern dass wir auf Dauer 3,5%, das lese ich hier drin. Da sage ich, wir haben Nachholbedarf, wir müssen diese strategische Debatte führen und da bitte ich darum, dass wir die erstmal führen. Und daraus ergibt sich eine Notwendigkeit für Verteidigungsfähigkeit, Kriegstüchtigkeit hoffe ich nicht, sondern je besser wir uns verteidigen können, umso weniger kommen wir dazu, dass die Waffen eingesetzt werden. Da gehe ich überall mit und das steht auch hier drin.
So. Ja, trotzdem hat dieses Manifest ja eine bestimmte Signalwirkung. Frau Rennens, wie erklären Sie sich das auch gerade Rolf Mützenich, dass er da seine Linie da jetzt auf einmal so klar noch mal deutlicher macht? Hat er die ganze Zeit vorher sozusagen einfach geschwiegen, weil er dachte, er muss diesen Kurs mittragen? Ist er frustriert, weil er zum Beispiel nicht Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses geworden ist? Wie erklären Sie sich das?
Na, er hatte ja eine Funktion als Fraktionschef und musste da seine Leute zusammenhalten. Und er hat sich ja auch geäußert. Ne? Also ich habe einige Äußerungen von ihm im Kopf. Man wusste schon immer sehr genau, dass er eher zu den Zögerlichen gehörte und dass er jetzt auf gar keinen Fall Taurus liefern wollen würde. Also das war schon eindeutig. Aber ich würde noch mal diesen Punkt vielleicht aus diesem Manifest, den ich ganz bedenkenswert finde und der mir aber eigentlich letztlich in dieser historischen Ausformung, wie das da so dargestellt wird, irgendwie in die Irre führt. Aber diese Angst, dass man in so eine Hochrüstungsspirale kommt. Also das finde ich tatsächlich bedenkenswert. Leider ist es dann nicht so gut ausgeführt, wie ich mir das hätte vorgestellt. Aber dass man wirklich jede Seite immer mehr und immer höher, also dass man dann auch gar nicht mehr zurückkommt und dass es dann zu einer noch weiteren Eskalation kommt, als die wir jetzt schon haben. Und das finde ich problematisch und dass man darüber redet und das im Auge hat und darüber nachdenkt. Nicht jetzt, also jetzt kann man wahrscheinlich nichts machen, aber in der Zukunft, das finde ich
Es gibt eine Abfolge in diesem Papier. Für mich gibt es die, wie ich die lese. Jetzt können Sie sagen, ich lese falsch. Es gibt eine Abfolge. Wir müssen erstmal dieses Morden und Töten beenden. Ich aber weiß nicht, ob das morgen...
Nur, wenn Putin bereit wäre, das zu tun.
Ja, gut, okay, aber sagt mir, wie was morgen... Wir werden es alle hier am Tisch heute leider nicht beschließen können, dass es passiert. Punkt. Wir müssen diesen Punkt abwarten. Und dann gibt es eine neue Sachlage. Und wir werden auch mit, egal ob es Putin oder jemand anders ist, mit Russland in irgendeiner Form zusammenarbeiten müssen. Ob uns das gefällt, ob wir den Kriegsverbrecher nennen oder nicht. So ist das immer in der Geschichte gewesen. Ich habe noch nie was anderes gesehen. Und so lese ich dieses Papier, dass es eine Vorbereitung ist, mindestens mal darüber nachzudenken, was passiert denn in diesem Punkt X, der hoffentlich schneller kommt.
Aber ist das dann jetzt der richtige Zeitpunkt, in einem Zeitpunkt, wo gerade Putin noch mal so stark eskaliert?
Also es eskaliert nur eine Seite, also weiß ich nicht, ich sehe, dass die Bomber da ganz weit fliegen, ich habe da im Zweifel nichts gegen, nur ich nenne das auch Eskalation.
Ist aber schon ein Unterschied, ob man militärische Ziele angreift oder zivile?
Ja, einverstanden. Das ist der verbrecherische Krieg dieses Herrn Putin. Ich habe kein Problem, das zuzugestehen. Aber was folgt aus Ihrer Äußerung?
Das folgt daraus, dass die Überlegung, die ja gegenwärtig von denen, die sagen, und mit keinem anderen Anliegen, als den Krieg zu beenden, zu Waffenstillstandsgesprächen überhaupt erst nur zu gelangen, die These darin besteht, dass wir das nur schaffen, indem wir die Ukraine verteidigungsfähig halten. Und das ist das Problem.
Wie viele Jahre wollen
das heißt, was ist denn das für ein... Ja, möglicherweise viele. Und ich sage Ihnen auch mal den Satz, ich finde das großartig. Ich will Ihnen mal, muss man mal in dem ganzen Zynismus auch mal formulieren. Wir erleben neue Formen von Gewalt und Verletzung der Humanität. Wir erleben momentan hier gar nichts. Das erleben die Menschen 1000 Kilometer knapp hier von uns. Die erleben das täglich. Und es ist genau diese Haltung, die wir weit, weit entfernt noch immer als eine uns zu eigen machen. Wir erleben nichts davon. Und das ist das Kernproblem. Es werden hier von, und ich finde es auch hochinteressant, es ist auch ein Generationenkonflikt. Es ist eine, wir haben es zu Recht darauf hingewiesen, es sind einige Ostdeutsche, ich könnte einige nennen, die ich übrigens auch sehr schätze. Es ist aber eine alte, ältere Generation. Es sind sehr, sehr die Vertreter der alten Bonner Republik. Ich kenne viele von denen sehr persönlich, schätze sie menschlich sehr. Die aber eine große Fehler machen in dem Text, und der Text vermengt das zentral. Er sieht eines zu Recht, da bin ich ganz bei Ihnen, nämlich die Debatte um die Frage von atomarer Aufrüstung, die Gefahr des weiteren Eskalativens, das ist etwas, was tatsächlich nicht in dem Maße diskutiert wurde. Er vermengt es aber mit der Frage der Unterstützung der Ukraine. Das eine wird man machen müssen. Man wird weiter auf die Abrüstung, auf Verträge. Es sind ja tatsächlich, und nicht nur von östlicher Seite, nicht nur von russischer Seite, sondern nicht auch zuletzt von westlicher Seite, sind die Verträge gekündigt worden. Ja. Das heißt, wir geraten auf dieser Seite tatsächlich in die Gefahr einer zusätzlichen Hochrüstung. Das ist aber nicht identisch mit dem, was dieses Papier einfach reinschmeißt, der Tatsache, wir könnten doch irgendwie wieder leichthin mit Herrn Putin ins Gespräch kommen.
Es steht aber keine Kaskade, wird aber nicht aufgeführt.
Wenn es klar wäre...
Der erste Satz ist, die Waffen müssen schweigen.
Das ist doch rührend. Den Punkt
kann leider keiner beantworten.
Ja, doch, natürlich.
Wie denn?
Sie machen doch den Vergleich auf. In den 70er Jahren hat es mit Helsinki und Gorbatschow und Reagan hat es alles geklappt. Wunderbar. Und das können wir doch jetzt wieder machen.
Nein, das können wir erst machen, wenn die Waffen schweigen.
Ja, aber Sie können doch... Ja, offensichtlich ist das nicht per Akklamation hinzubekommen. Das heißt, wir müssen über den Weg dorthin diskutieren. Und dann sind wir ja genau in diesen Fragen. Sie können ja nicht einfach sagen, ich weiß nicht, wie wir zu den Waffen schweigen.
Ja, das wissen Sie, das weiß keiner am Tisch hier. Wie wir zu dem Punkt kommen, dass wir der erste von diesen zentralen Elementen einer Friedensordnung, Beendigung des Tötens und Sterbens.
Meine Position ist, die Ukraine muss in eine Lage versetzt werden, dass sie Druck auf Russland insofern ausüben kann.
Das Argument höre ich jetzt seit 3 Jahren.
Ja, aber Herr, wissen Sie, Herr zu Heide, das ist eben das Interessante. Ich gönne Ihnen das auch, dass Sie das alles nicht erleben. Aber ersichtlich ist die Vorstellung der Ukraine, die Waffen nicht mehr geliefert zu bekommen. Und das kann sehr schnell passieren. Die USA machen das sehr deutlich. Die Vorstellung ist die, dass ab dem Herbst dieses Jahres genau das, was da oben so steht, das Erleben von Formen von Gewalt und Verletzung der Humanität nicht nur in der Ostukraine stattfindet. Und das macht das ein Stück weit auch Obszöne dieses Textes aus. Diese Menschen, Herr Selenskyj hat uns seit Jahren Folgendes gesagt. Wir führen hier absurde Debatten zum Teil über die Frage, ob hier, ich bin zwar der Meinung, sie müsste eingeführt werden, die Wehrpflicht, weil es auch um uns in weiterem Sinne geht. Es geht auch um das ist ja eine Frage, die wir gar nicht diskutieren. Es geht auch um die Möglichkeit eines anderen Antestens. Die Litauer, all die anderen Staaten nehmen das weit ernster als Sie da in Nordrhein-Westfalen. Aber die Ukrainer werden möglicherweise schon in kürzester Zeit gewahr werden, dass wenn die Amerikaner nicht mehr ihre Unterstützung leisten, wir gefordert sind, das zu tun, damit sie nicht mehr den permanenten schränken. Und da sagt Selenskyj eines, ich erwarte doch noch nicht mal, dass ihr mit euren Menschen, mit euren Bürgern, Soldaten uns zu Hilfe kommt. Schon vor 3 Jahren hat Selenskyj gesagt, dann haltet wenigstens eure Versprechung ein. Liefert uns die Granaten, die ihr uns versprochen habt. Das machen wir seit Jahren nicht, lieber Herr Zuheide. Wir haben bereits im Jahre 2023 von der Million Granaten 700.000 höchstens geliefert. Das heißt, die Ukraine ist seit Jahren in einer strategischen permanenten Unterlegenheit.
Das wissen wir,
ist doch schön, dass Sie das alles wissen, aber Sie kassieren das. Das ist doch der entscheidende Punkt. Der Punkt kreist darum, ob man die Ukraine überhaupt in die Lage versetzen muss, gegenüber Putin so verteidigungsfähig zu sein, dass Putin gezwungen ist, in Waffenstillstandsverhandlungen einzulegen. Das ist er gegenwärtig ersichtlich nicht. Das ist das Problem.
Der Punkt ist aber, Herr von Lucke, das ist ja tatsächlich so, wie Sie das ja auch gesagt haben, es gibt ein Bedürfnis oder danach darüber genau zu sprechen. Es gibt viele Menschen, die sich da sehr unwohl fühlen, die sich mit der Wehrpflicht sich unwohl fühlen. Die Frage ist, kommt die SPD da jetzt mit weiter, Frau Rennefanz? Was denken Sie, kann das etwas in der Partei auslösen und auch in der Koalition auslösen, dass man nochmal anders diskutiert, zum Beispiel über die Mittelstreckenraketenstationierung? Also könnte das was ein positiver Effekt sein?
Das muss man jetzt abwarten, ob das so abgebürstet wird, wie es jetzt so versucht wird, ein Debattenbeitrag, oder ob es da wirklich eine größere Debatte gibt. Das Problem ist eben mit der Debatte, also wir können ja alle möglichen Meinungen haben, aber sie müssen irgendwie auch mit Erkenntnis natürlich gefüttert sein. Und wir können halt im Moment echt sehr wenig machen. Also wir können ganz wenig Druck ausüben auf Putin. Also der Druck muss von den USA kommen, von Trump. Also die Sanktionen und so weiter, die können nur im Verein mit den USA beschlossen werden.
Weil wir in dieser strategischen Lage sind.
Ich finde das rührend. Ich muss Ihnen gestehen, wissen Sie, das ist doch der eigentlich springende Punkt. Die Amerikaner zu Recht sagen uns, nicht übrigens erst seit Herrn Trump, Herr Obama sagt uns, liebe Westdeutsche, die ja 80 Jahre vom Frieden und die sich immer liberal gegönnt haben, daraus folgt die Tatsache, dass sich ersichtlich Europa souverän machen muss. Darum kämpft. Niemand bestreitet, und das steht hier drin,
dass wir mehr Geld brauchen. Da steht auf Dauer 3,5 oder 5%. Das heißt, wir haben im Moment die 500 Milliarden. Lass uns das aufbrauchen, lass uns das klug machen mit europäischer Zusammenarbeit. Sie haben das vorhin an einer Stelle angesprochen. Ich will Ihnen eine kleine Anekdote erzählen. Die kommt von einem Militärfachmann. Ich weiß nicht, ob jemand das weiß. Der Leo muss der deutschen Arbeitsstättenschutzverordnung entsprechen, weil es könnte ja sein, dass schwangere Frauen da drin sitzen. Wenn ich sowas höre, ehrlich gesagt, ich schüttel den Kopf. Ich will das nicht karikieren. Aber was ich sagen will, ist, es ist so viel Bürokratie im System, es ist keine Kooperation im System. Lass uns in Europa diesen Airbus-Moment, den Franz Josef Strauß, den ich politisch nicht besonders geschätzt habe, den ich aber habe schätzen gelernt, wenn ich sehe, was er industriepolitisch geschafft hat. Lass uns das in der Rüstungsindustrie lieber morgen als übermorgen hinkriegen, dass wir mit dem Geld, was wir im Moment steht aufgelegt haben.
Das ist nicht drin, lieber Herr Zuheide. Ich finde das gut, ich bin ganz bei Ihnen. Steht da alles nicht drin, lieber Herr Zuheide. Da haben Sie einen anderen Text unterschrieben. Das finde ich gut. Ich bin ganz bei Ihnen, aber das ist ein anderer Text.
Sie hatten mich ja gefragt. Ich glaube letztlich, dass das ein Rohrkrepierer ist, dass da wahrscheinlich vielleicht jetzt auf dem Parteitag groß diskutiert wird. Aber letztlich wird sich strukturell nicht so viel ändern, weil uns eben die Hände gebunden sind. Und ich weiß, kann auch letztlich, es können vielleicht Frau Jäger besser einschätzen, wie viel Macht und Einfluss die Leute haben, die da letztlich unterschrieben haben. Also in der SPD, es sind ja eher ehemalige.
Also von 120 Abgeordneten sind es 5, genau. Glaube ich.
Also irrelevant, es steht und fällt mit dem Namen Rolf Mützenich, meiner Meinung nach. Rolf Mützenich hat kein Amt mehr in der SPD, ist aber sehr populär, hat viel Einfluss. Viele weinen ihm nach, weil Lars Klingbeil ihn zur Seite geschoben hat. Politisch
war das
brutal.
Ein Fehler von Klingbeil?
Riesiger Fehler.
Also es hat eine Logik aus der Sicht Klingbeils, aber dass ihm das auf die Füße gefallen ist, wie er mit Mützenich, wie er mit Hubertus Heil umgegangen ist, haben wir gesehen. Ich glaube, das sind auch.
Ja, aber so ist doch Politik, oder sind wir hier naiv?
Entschuldigung. Nö, aber man kann es ja clever machen. Und ich glaube, Lars Klingbeil.
Das Zeitfenster war auf, er hat es genutzt. So.
Nein, er hat es ja nicht genutzt, dass es dann produktiv ist.
Ja, sicher. Aber
es ist, ich glaube, wir sehen darin nämlich auch eine Erklärung, warum der erste Wahlgang von Friedrich Merz zu einem Gutteil schiefgelaufen ist. Das war bestimmt nicht nur die SPD, aber ein Teil davon.
Das hat mit Merz zu tun.
Ich glaube, es hat mit dem Lars Klingbeil hat am Tag vorher Hubertus Heil abgesägt und da war der Zorn noch nicht verraucht. Also insofern, es ist nicht besonders klug gemacht worden von Lars Klingbeil. Ich glaube, er wird seine Rolle und sein Vorgehen anpassen. Aber ich gebe der Kollegin recht, es ist ein Rohrkrepierer im Grunde. 5 Fraktionsmitglieder haben sich dem angeschlossen. Das wird weiter mit dem Namen Mützenich und dem Namen Stegner vor allen Dingen verbunden werden. Aber es hat keine konkreten Auswirkungen.
Aber wenn das so ist, ist es dann nicht die Gefahr, dass das immer wieder sozusagen für Unruhe sorgt, ja, klar, in der SPD, wenn man das nicht einmal klar abräumt? Und letztendlich auch die Debatte wirklich auch nochmal anders zulässt vielleicht.
Naja, sie ist ja also, da. Und das ist, ich will das mal auch positiv begreifen. Das ist das Momentum, das zeigt, dass in dieser Partei, und es ist ja auch verständlich, und Klingbeil hätte es wissen müssen, eine Haltung nach wie vor sehr vorhanden ist, mit ihrer historischen Dimension, mit all dem, was da dranhängt. Das ist eine Überzeugung, die aus der Friedenspolitik der 80er Jahre stammt, tief gesättigt, die bisher nicht so zum Ausdruck kam. Und das große Problem für mein Verständnis von Klingbeil und auch sein strategisches Versagen besteht darin, dass er die Außenpolitik völlig der Union überlassen hat. Dass er keinerlei Ventil der SPD-Spitze und einer anderen Seite gelassen hätte, bei der sich diese Debatten hätten abspielen können. Hätte Mützenich eine Position im Ausschuss bekommen, denn Scholz hat diese Sache ja ganz strategisch angelegt. Er hat die Außenpolitik, abgesehen von seiner großen Zeitenwende-Rede, sehr zurückhaltend behandelt. Er war ja nie der Dränger. Ganz im Gegenteil. Er hat die Ukraine eher zurückhaltend dann bedient in dem Sinne. Er hat damit dem Mützenich-Flügel das Feld ein Stück weit belassen. Das konnte dort ausgelebt werden. Klingbeil hat klar gezogen, aber er hat die Überzeugungsarbeit seiner Reden, die er ja gehalten hat, man kann die Reden alle nachlesen. Klingbeil hat gewissermaßen das ausformuliert, was Scholz dekretiert hat. Aber es ist in der Partei nicht angekommen. Und darüber ist letztlich keine Möglichkeit, und dass er überhaupt kein außenpolitisches Feld besetzt hat, sondern jetzt eben den außenpolitischen Sprecher einem jungen Mann aus Niedersachsen übertragen hat, den davor keiner kannte. Naja, ist auch wieder Niedersachsen.
Das sind die Friends, die Friends kann ja sein. Auf Lars.
Lars, in gewisser Weise ist das natürlich, ja, bin ich ja bei Ihnen, ist das letztlich eine Einflugschneise gewesen für die tiefen Überzeugungen eines Teils der Partei, die er natürlich ernst nehmen muss. Wo er sagen muss, ich muss anders überzeugen, ich muss euch mitnehmen. Jetzt ist das Ding hochgekocht und das wird eine riesige Debatte bleiben.
Wie beurteilen Sie es? Also wie sehr kann die SPD jetzt ja noch so sozusagen in dieser Koalition noch ihr Profil zeigen, ihr außenpolitisches, wo klar ist, die ganzen wichtigen außenpolitischen Ämter sind bei der Union? Und ja, wie wird das ausgehen für Lars Klingbeil?
Ach, ehrlich gesagt, mache ich mir da jetzt weniger Gedanken drüber, wie das für Herrn Klingbeil ausgeht. Das ist auch nicht mein Punkt. Mein Punkt ist, ich bleibe dabei, auch wenn ich es schon mehrfach gesagt habe, dass ich mir wünschte, dass wir die Debatte, die wir hier in Ansätzen gerade geführt haben, dass wir die Debatte in Deutschland führen. Und die Debatte muss in der Union übrigens genauso geführt werden, weil Wer glaubt denn, dass wenn wir 3,5% aus dem normalen Haushalt oder wie auch immer demnächst dauerhaft sicherstellen wollen, was das für Verteilungskämpfe in dieser Republik bringen wird, was das für politische Konsequenzen haben wird an den Rändern? Ich komme heute Morgen von einer Gesundheitskonferenz im Norden, wo übrigens der litauische Botschafter war, der sagt, es ist alles schön, was wir hier zum Thema Gesundheit diskutieren, ohne Sicherheit ist das alles nichts. Da bin ich bei Ihnen, da müssen wir diese Menschen unterstützen und ihnen auch das Gefühl der Sicherheit geben. Und wenn es hier nicht drinsteht, dann muss es eben in einem zweiten Text reingeschrieben werden. Ich bekenne mich dann schuldig, dann schreibe ich da wirklich mit und dann wird es anders sein. Das sage ich jetzt zu, auch wenn ich nicht in die SPD eintreten werde. Deshalb. Aber ich sage, wir müssen doch diese Debatte etwas breiter führen und müssen sagen, zum wiederholten Male, Sicherheit ja, gemeinsame Sicherheit in Europa, eine Abschreckungsfähigkeit aufbauen, dass keiner auf dumme Gedanken kommt, auch nicht ein wie auch immer gearteter Mensch im Kreml. Das muss doch möglich sein, dass wir das in dieser Debatte und in dieser Republik so diskutieren, wie ich nicht finde, dass es im Moment diskutiert wird. Letzter Satz. Ich will den Satz des Bundespräsidenten noch mal nehmen. Wir überlassen die Debatte zu sehr den Kaliber-Experten. Ich respektiere das, weil die wissen von Dingen, wo ich nicht viel verstehe, obwohl ich beim Bund war, mehr als ich.
Aber muss die Debatte auch noch mal stärker auch in der Union geführt werden? Wir sehen das ja, Frau Rennefanz, in Sachsen, der Ministerpräsident Kretschmann, der sagt, wir müssen auch überlegen, ob wir dann doch wieder in Sachen Gas mit Russland verhandeln sollen. Also diese Stimmen gibt es ja sogar in der Union. Also ist da,
der ist ja nicht der Einzige, der... Der Herr Kretschmer ist wahrscheinlich der Lautstärkste, aber ich bin mir sicher, dass Mario Vogt in Thüringen auch das ähnlich sieht. Klar, da gibt es auch in der Union Diskussionsbedarf. Ich finde aber auch, ich würde mir auch wünschen, dass Lars Klingbeil eben auch noch stärker erklärt, was er eigentlich will. Er hatte ja einmal diese große Rede nach 80 Jahren, Deutschland, Führungsrolle. Das hat man ja auch nicht schon öfter mal gehört, ne? Aber was bedeutet das dann jetzt? Was bedeutet das dann auch innerhalb Europas? Also mir fehlt eben auch so ein bisschen der europäische Aspekt. Richtig. Also wenn wir irgendwie eine Chance haben zwischen diesen ganzen Großmächten, dann müssen wir als Europa zusammenbleiben, ja? Und was ist da eigentlich die Rolle der SPD? Also da gäbe es durchaus noch so Potenzial auch für Herrn Klingbeil, ein bisschen mehr Butter bei die Fische zu geben, so.
Ich meine, da kann man auch Herrn Scholz, kann man Herrn Bundeskanzler Merz nur loben, dass er in Paris war, dass er mit Macron offensichtlich, das kann ich etwas beurteilen, weil meine Frau aus diesem Land kommt und ich die da auch persönlich kenne, wo ich sage, ja, das ist dringend wichtig, dass wir diese Zusammenarbeit ausbauen und dass wir das endlich tun. Ich will eine Anekdote erzählen, wenn Herr Scholz Herrn Macron in Hamburg zum Fischbrötchenessen einlädt. Entschuldigung, mit dem französischen Präsidenten, also da muss man nicht Frankreich-Kenner sein, um zu wissen, es gibt No-Gos und das gehört dazu. Wenn man im Bundeskanzleramt,
so glaub ich, ne?
im Bundeskanzleramt zum Essen einlädt und das nicht so macht, wie das stilvoll in Frankreich passiert, das ist eine Missachtung. Und da ist, kann ich Herrn Merz nur loben, er auf einer völlig anderen Tonspur unterwegs. Und das muss Erfolg haben.
Ja, ist die Frage, welchen Erfolg es jetzt haben wird, Herr von Luck, was denken Sie, wie reagiert aus dieser Debatte jetzt, wer geht da als Verlierer raus? Oder?
Der angeschlagene ist Lars Klingbeil und ich will mal einen ganz großen Vergleich machen. Er wird nicht deswegen jetzt seine Partei verlieren. Es sind aus den real existierenden Bundestagsabgeordneten 5, also die Zahl derer, die tatsächlich in gegenwärtiger Relevanz im Parlament sitzen, sind ganz klein. Aber es ist natürlich eine weit, weit größere Stimmung. Und seine große Sorge muss sein, dass dieser Misstrauensantrag, der hinter diesem Manifest steht, dass er nicht weite Kreise zieht. Er muss es begreifen als eine Aufforderung zur viel stärkeren Überzeugung, übrigens auch viel stärker im Einklang mit Pistorius. Man muss ja auch sagen, dieses neue Duo der SPD, denn Pistorius hat sich jetzt übrigens auch sehr viel klarer geäußert mit Realitätsverweigerung, das ist sehr hart, aber sie müssen es den Leuten erklären, sie müssen ihre Partei ja mitnehmen, denn sonst, überspitzt formuliert, kann man es so begreifen, das, was Helmut Schmidt ganz am Ende seiner Kanzlerschaft erlebt hat, dass ihm die Partei in Gänze von der Fahne gegangen ist beim NATO-Doppelbeschluss. Zum Teil sind es die gleichen Leute, die nach wie vor diese Brandt'sche Friedens- oder eben Brandt war es nicht, Brandt war ja für die NATO, aber trotzdem diese Friedensüberzeugung des Hofgartens, die Grünen, aber vor allem auch in der SPD, die gehen dem Klingbeil jetzt von der Fahne und er muss diese Partei auch inhaltlich davon überzeugen, dass der neue Kurs einer ist, wo man ja ein starkes Europa mit starker Verteidigungsfähigkeit
braucht. Warum nicht einen neuen Doppelbeschluss? Einen neuen Doppelbeschluss, den wir hatten. Wir rüsten auf und wir machen es nicht, wenn du. Das ist eine klare Drohung.
Frau Jäger,
das kann er doch machen.
Was glauben Sie,
wie
groß wird der Schaden für die SPD sein, die ja in Umfragen ja immer noch nicht über die 16-17%, glaube ich, kommt, oder?
Ja, also ich glaube, an dem, da kann die SPD nichts gewinnen, weil sie im Zweifel, wir haben besprochen, BSW und AfD ist auf der anderen Seite. Also insofern, da bei dem Thema ist, glaube ich, da ist eine klare, erklärende Linie notwendig. Mehr ist da eigentlich nicht zu gewinnen. Wir haben ja viel über Willy Brandt gesprochen. Und was Willy Brandt ja konnte oder was er war, war eine große Integrationsfigur. Also Brandt hat es ja geschafft, ganz verschiedene Strömungen einzubinden, Realitätspolitik mit Visionen zu verbinden. Das war das Geniale an Willy Brandt. Für Lars Klingbeil ist das noch ein weiter Weg, ja, okay. Aber so hat es funktioniert.
So hat es funktioniert, sind wir gespannt, wer der Willy Brandt in der SPD sein könnte. Herr Lucke, vielen Dank, Frau Jäger, Frau Rennefanz, Herr Zuheide, vielen Dank. Vielen Dank Ihnen fürs Zuschauen. Das war die Phoenix-Runde in dieser Woche. Mehr Informationen heute Abend wie gewohnt bei Phoenix der Tag, 23 Uhr mit Hans-Werner Fittgau. Bis dann, tschüss.